Herzlich willkommen bei der Künstliche Intelligenz Podcast. Hier sprechen wir über alles rund um künstliche Intelligenz.
Hallo zusammen.
Und für unsere heutige Analyse schauen wir uns mal eine Branche an, die, also wenn man ehrlich ist, im Grunde nach völlig absurden Regeln funktioniert.
Oh ja, das kann man wohl laut sagen.
Stell dir mal vor, du investierst, sagen wir, 3 Milliarden Euro und 10 Jahre deines Lebens, um ein einziges Produkt zu entwickeln. Du baust Prototypen, du testest alles und dann in der allerletzten Sekunde,
kurz vor dem Launch?
Genau, kurz vor dem Launch stellst du fest, dass das Ding völlig nutzlos ist oder, noch schlimmer, sogar gefährlich.
Richtig. In jeder normalen Industrie wäre das ja ein absoluter Jahrhundertskandal.
Definitiv. Aber in der Pharmaindustrie ist das, einfach nur ein Dienstag. Wir sprechen hier wirklich über eine Ausfallquote von über 90% bei neuen Medikamenten. 90%.
Das ist wirklich Wahnsinn. Und das Verrückte daran ist ja eigentlich, dass wir heute technologisch, also rein von den Möglichkeiten her, so weit fortgeschritten sind wie noch nie zuvor.
Mhm.
Es gibt da in der Forschung sogar einen eigenen Begriff dafür, das sogenannte E-Room'sche Gesetz.
Warte, E-Room?
Ja, also E-Room. Das ist im Prinzip einfach Moore's Law rückwärts gelesen.
Ah, okay. Clever.
Ja. Und das besagt im Grunde, dass die Medikamentenentwicklung seit den 1950er Jahren, bereinigt um die Inflation, mit jedem Jahrzehnt immer langsamer und teurer geworden ist.
Krass. Obwohl wir ja heute viel mehr wissen, oder?
Exakt. Und das trotz explodierendem biologischen Wissen. Wir haben Robotik im Labor, wir haben gigantische Forschungsbudgets, wir haben den menschlichen Körper quasi in seine kleinsten Bausteine zerlegt.
Ja.
Aber aus diesem riesigen Wissen dann am Ende eine Pille zu formen, das ist zu einem extremen, fast undurchdringlichen Flaschenhals geworden.
Und genau da, und das ist das Spannende, setzen unsere heutigen Quellen an. Wir wollen nämlich aufdröseln, wie künstliche Intelligenz gerade versucht, dieses rückläufige Gesetz einfach mal zu brechen. Also wie KI zur ultimativen Abkürzung in der Arzneimittelforschung werden kann. Aber das ist mir wichtig, bevor wir da tief reingehen, wenn du jetzt zuhörst und denkst, in 5 Jahren sitzt da nur noch so ein Server-Rack im weißen Kittel, das uns die Heilung für alles einfach ausdruckt.
Da bist du auf dem Holzweg.
Ganz genau. Wir wollen heute nämlich verstehen, wie die KI den Menschen im Labor eben nicht ersetzt, sondern ihm eher, eine Art Superfokus verleiht.
Und dieser Superfokus, der ist auch zwingend nötig. Also wenn man sich mal anschaut, warum wir überhaupt in dieser Effizienzkrise stecken, dann landet man unweigerlich bei der schieren Masse an Informationen.
Bei den Daten?
Genau, wir ertrinken buchstäblich in Daten. Die moderne Biologie produziert ja am laufenden Band Genomsequenzierungen, dann diese ganzen Proteomikdaten.
Also die Analyse aller Proteine in einer Zelle, richtig?
Richtig. Und dazu kommen dann noch hochauflösende medizinische Bildgebungen, Millionen von wissenschaftlichen Papern und natürlich auch, also da, wo der Datenschutz es zulässt, anonymisierte elektronische Gesundheitsakten.
Das ist ja unmöglich für einen Menschen, das alles zu überblicken.
Absolut. Kein menschliches Gehirn und auch kein, klassisches, regelbasiertes Computerprogramm kann all diese Dimensionen jemals gleichzeitig im Blick behalten.
Um das vielleicht mal etwas greifbarer zu machen, ich stelle mir das oft wie ein Puzzle vor.
Okay.
Aber halt nicht so ein normales Puzzle, wo einfach nur das Bild auf der Schachtel fehlt. Das wäre ja noch einfach.
Ja, das wäre machbar.
Es ist eher ein Puzzle, bei dem die Hälfte der Teile unsichtbar ist. Und die Teile stammen aus 5 verschiedenen Spielen. Und sie verändern auch noch ständig ihre Form, je nachdem, wie warm es gerade im Raum ist.
Das ist ein ziemlicher Albtraum von einem Puzzle.
Genau. Du hast auf der einen Seite so eine genetische Mutation, auf der anderen Seite ein chemisches Molekül und irgendwo dazwischen schwebt dann ein klinisches Symptom. Wenn ich da als Mensch draufschauen würde, sehe ich einfach nur Rauschen.
Mhm. Mhm.
Wie genau bringt maschinelles Lernen da jetzt Ordnung rein? Wir reden ja oft von Mustererkennung, aber was passiert da wirklich, also unter der Haube?
Naja, der Schlüssel liegt eigentlich in der Art und Weise, wie Deep Learning-Modelle mit sogenannten hochdimensionalen Räumen umgehen.
Hochdimensional?
Ja, also ein Mensch kann sich 3 Dimensionen visualisieren, eine KI hingegen, die kann in einem mathematischen Raum navigieren, der ungelogen Tausende von Dimensionen hat.
Wahnsinn!
Sie schaut sich also nicht einfach nur an, O Gen A tritt immer zusammen mit Krankheit B auf. Das wäre zu simpel. Sie baut ein unfassbar komplexes Netzwerk auf.
Okay, und was sieht sie in diesem Netzwerk?
Sie stellt dann zum Beispiel fest, Hey, immer wenn diese spezifische DNA-Sequenz vorliegt, wird ein ganz bestimmtes Protein im Körper leicht fehlerhaft gefaltet.
Mhm.
Was dann wiederum eine winzige, für das menschliche Auge völlig unsichtbare Veränderung in der Zellstruktur auslöst. Und das führt dann vielleicht 10 Jahre später zu Alzheimer.
Wow, sie findet also Zusammenhänge, auf die wir so niemals kommen würden.
Ganz genau. Die KI findet im Grunde nicht lineare Korrelationen, die tief in diesem ganzen Datentsunami verborgen sind. Sie destilliert quasi aus dem puren Chaos den eigentlichen Krankheitsauslöser heraus.
Das sogenannte Target, oder?
Richtig, das Target.
Also sie markiert im Prinzip das Zielfernrohr. Sie sagt den Forschern, ignoriert mal dieses ganze Rauschen. Genau diese winzige Zellstruktur hier, das ist der Bösewicht, den ihr ausschalten müsst.
Ja, und das ist der erste absolut essentielle Schritt. Denn wenn du das falsche Ziel angreifst, dann kannst du das beste Medikament der Welt bauen. Es wird in den klinischen Studien trotzdem gnadenlos scheitern.
Das leuchtet ein. Okay, nehmen wir mal an, wir haben den Bösewicht jetzt identifiziert. Wenn ich mir unsere Quellen so ansehe, kommt als nächstes ja die Jagd nach der eigentlichen Waffe, also dem Wirkstoff.
Genau, das Molekül.
Und bisher haben Forscher da doch echtes Try and Error betrieben, oder? Also sie haben im Labor einfach tausende von chemischen Verbindungen auf Zellen gekippt und geschaut, ob irgendwas Interessantes passiert.
Ja, das sogenannte Hochdurchsatz-Screening. Ein absoluter Albtraum, was den Material- und Zeitaufwand angeht.
Und die KI übernimmt das jetzt virtuell?
Exakt. Sie scannt Millionen von bereits bestehenden chemischen Verbindungen einfach am Computer und berechnet dann die Wahrscheinlichkeit, ob die auf unser Ziel passen könnten.
Okay, virtuelles Screening also.
Genau, das spart schon mal enorm viel Zeit. Aber der wirkliche Paradigmenwechsel, den wir da gerade erleben, der geht noch einen gewaltigen Schritt weiter. Wir sprechen hier mittlerweile nämlich von generativer KI in der Chemie.
Warte, da muss ich kurz einhaken, weil das hat mich beim Lesen der Recherche echt ein bisschen ins Stolpern gebracht.
Wieso?
Naja, generative KI, das kennen wir alle von ChatGPT oder Midjourney. Da verstehen wir das Prinzip, oder? Die KI hat einfach das halbe Internet gelesen und sagt dann statistisch voraus, welches Wort als nächstes am besten passt.
Mhm.
Aber wie um alles in der Welt soll eine KI ein völlig neues Molekül erfinden? Eines, das es noch nie auf der Welt gab. Es gibt ja kein Internet der nicht existenten Medikamente, aus dem sie kopieren könnte. Wie funktioniert das mechanisch?
Das ist eine super Frage. Aber die Analogie zu ChatGPT ist tatsächlich gar nicht so verkehrt, wenn wir das mal auf die Chemie übertragen.
Echt jetzt?
Ja. Überleg mal. Sprache basiert auf einer Grammatik, oder? Es gibt feste Regeln, wie Verben, Nomen und Adjektive zusammenpassen müssen, damit am Ende ein Satz Sinn ergibt.
Okay, ja.
Und genauso hat die Chemie auch eine Grammatik. Es gibt physikalische und chemische Gesetze, also zum Beispiel, wie viele Bindungen ein Kohlenstoffatom maximal eingehen kann, welche Energiezustände stabil sind oder wie sich bestimmte Atome abstoßen oder anziehen.
Ah, verstehe.
Die KI wird also mit Millionen von bekannten Molekülstrukturen trainiert und lernt dabei implizit diese Grammatik der Chemie.
Das heißt, sie würfelt nicht einfach nur blind irgendwelche Atome zusammen, sondern sie schreibt sozusagen chemisch korrekte Sätze?
Exakt so kann man sich das vorstellen. Wenn das Zielmolekül im Körper jetzt eine bestimmte Form und eine bestimmte elektrische Ladung hat, dann generiert die KI Schritt für Schritt ein passendes Gegenstück.
Okay.
Sie fügt ein Atom an das andere und überlegt dabei quasi ständig, basierend auf diesen gelernten chemischen Regeln, welches Atom als nächstes folgen muss, um zum Beispiel die Bindung zu maximieren.
Und sie muss wahrscheinlich auch darauf achten, dass es löslich ist, oder?
Genau, die Löslichkeit im Blut muss garantiert sein und gleichzeitig sollen toxische Nebenwirkungen minimiert werden. Sie entwirft also Moleküle am Reißbrett, die perfekt auf die Krankheit geschnitten sind.
Okay, das klingt genial. Aber, und da kommt jetzt der Kritiker in mir durch, wenn ich diese ganzen perfekten Moleküle vom Reißbrett nehme, wer garantiert mir denn, dass die in der echten Welt, also in einem echten menschlichen Körper, genauso funktionieren? Da schrillen bei mir irgendwie alle Alarmglocken.
Und das völlig zu Recht. Die KI generiert am Ende des Tages Wahrscheinlichkeiten, keine Sicherheiten.
Okay.
Sie ist ein bisschen wie ein brillanter Architekt. Der entwirft dir am Computer ein Wolkenkratzer-Design, das rein theoretisch Erdbeben der Stärke 9 aushält.
Mhm.
Aber bevor du da echte Menschen einziehen lässt, musst du die Materialien trotzdem testen, den Windkanal nutzen und ein solides Fundament gießen.
Ja, klar.
Die KI spuckt vielleicht 50 hochgradig vielversprechende Molekülbaupläne aus Und wir wissen dann, dass die theoretisch extrem stabil und sicher sind. Das reduziert die Laborarbeit massiv, weil wir eben nicht mehr völlig im Dunkeln stochern.
Aber man muss sie trotzdem bauen.
Genau. Diese 50 Kandidaten müssen dann von echten Chemikern real synthetisiert und in Petrischalen sowie an Zellkulturen getestet werden. Das Reagenzglas hat also immer noch das absolute finale Wort.
Verstehe. Die Abkürzung führt also gar nicht am Labor vorbei. Sie räumt im Grunde nur die Sackgassen auf dem Weg dorthin aus dem Weg.
Sehr gut zusammengefasst, ja.
Aber um diese neuen Moleküle überhaupt so perfekt am Reißbrett entwerfen zu können, muss die KI ja erstmal wissen, wie genau unser Krankheitsauslöser im Körper eigentlich aussieht, richtig?
Ganz genau. Und da sind wir beim wohl faszinierendsten Teil unserer gesamten Recherche angekommen.
Der Proteinstrukturanalyse.
Richtig. Ein Bereich, in dem wir gerade eine regelrechte wissenschaftliche Revolution erleben. Proteine sind ja quasi die molekularen Maschinen unseres Körpers.
Die machen so ziemlich alles, oder?
Ja, sie machen alles. Sie transportieren Sauerstoff, sie verdauen unsere Nahrung, sie senden Signale zwischen Zellen. Und fast jedes Medikament, das wir einnehmen, zielt eben darauf ab, die Funktion eines ganz bestimmten Proteins entweder zu blockieren oder zu verstärken.
In der Schule lehrt man dazu ja immer dieses klassische Schloss- und Schlüsselprinzip. Also das Protein ist das Schloss und das Medikament ist dann der Schlüssel.
Ja, der Klassiker.
Aber wenn wir ehrlich sind, greift diese Metapher viel zu kurz für das, was da wirklich im Körper passiert, oder?
Sie ist auf jeden Fall extrem stark vereinfacht. Ein Protein ist nämlich kein statisches Zylinderschloss aus Messing.
Was ist es dann?
Ein Protein besteht aus einer langen Kette von Aminosäuren. Und diese Kette faltet sich in Millisekunden zu einem extrem komplexen dreidimensionalen Knäuel zusammen. Und genau diese spezifische Faltung, die bestimmt dann die Funktion.
Lass mich mal versuchen, das Bild aus der Schule etwas abzugraden.
Gerne.
Es ist also kein Schloss aus Messing, sondern eher, sagen wir, ein dreidimensionales Schloss aus Wackelpudding.
Wackelpudding, okay.
Und dieses Schloss schwebt in einem komplett dunklen Raum und vibriert dabei auch noch ständig leicht. Und wenn der Schlüssel, den du da jetzt reinsteckst, auch nur einen Millimeter zu groß ist oder an der falschen Stelle kratzt, dann öffnest du nicht nur diese eine Tür,
sondern
reißt vielleicht aus Versehen drei andere Türen auf, die am Ende dazu führen, dass die Leber des Patienten plötzlich aufhört zu arbeiten.
Wow, okay.
Und die Aufgabe der Forscher war es bisher, die genaue 3D-Form dieses Wackelpuddingschlosses zu erraten. Und zwar, ohne dass das Licht im Raum an ist.
Das ist eine sehr lebhafte, aber mechanisch überraschend akkurate Beschreibung. Es gibt da in der Wissenschaft das sogenannte Lilienthal-Paradoxon.
Ah, das habe ich gelesen. Was besagt das genau?
Das besagt, dass es für ein ganz typisches Protein so unendlich viele mögliche Faltungsarten gibt, dass ein Computer eigentlich länger als das Alter unseres Universums bräuchte, um einfach alle mal durchzuprobieren.
Das ist unvorstellbar.
Ja. Und im Labor eine einzige solche Proteinstruktur durch Röntgenkristallographie zu entschlüsseln, das konnte früher locker Jahre dauern und hat Millionen gekostet.
Nur für ein einziges Protein.
Genau. Und hier betrat dann vor ein paar Jahren AlphaFold von Google DeepMind die Bühne.
Das ist also der Moment, wo in unserem dunklen Wackelpuddingraum plötzlich das Flutlicht angeht.
Exakt.
Aber wie hat AlphaFold dieses jahrzehntealte Paradoxon gelöst? Hat der Algorithmus einfach nur schneller geraten als alte Computer?
Nein, überhaupt nicht. AlphaFold rechnet nicht einfach mit roher Gewalt, also Brute Force, alle Möglichkeiten durch. Das System nutzt einen absolut genialen evolutionären Trick.
Okay.
Es schaut sich riesige Datenbanken von DNA-Sequenzen an, und zwar über verschiedene Spezies hinweg. Und wenn zwei bestimmte Abschnitte einer Aminosäurekette im Laufe von, sagen wir, Millionen Jahren Evolution immer gemeinsam mutiert sind,
dann schlussfolgert die KI was?
Dann sagt die KI, diese beiden Abschnitte müssen in der fertig gefalteten 3D-Struktur physisch sehr nah beieinander liegen, auch wenn sie in der flachen, aufgefädelten Kette eigentlich total weit voneinander entfernt sind.
Oh, wow.
Stellt AlphaFold dann räumliche Graphen, also quasi eine Art 3D-Landkarte der Spannungen und Abstände, und berechnet so die Struktur.
Und das hat die Branche ja komplett auf links gedreht. In unseren Quellen werden Institutionen erwähnt wie das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie, die Max-Planck-Gesellschaft und im Grunde jeder große Pharma-Gigant von Roche über Novartis bis Pfizer.
Ja, alle nutzen es.
Und das Verrückte, DeepMind hat diese KI-Vorhersagen ja gar nicht in irgendeinem Tresor weggeschlossen. Die haben eine Datenbank mit hunderten Millionen Proteinstrukturen einfach veröffentlicht. Die ganze Welt greift jetzt auf diese Blaupausen zu.
Was wirklich ein beispielloser Akt der Demokratisierung in der Wissenschaft ist. Startups wie Isomorphic Labs oder Accenti, die bauen mittlerweile ganze Geschäftsmodelle nur auf diesen Daten auf. Aber... Und da müssen wir das sofort wieder in den Kontext unserer Realitätsprüfung setzen. Eine 3D-Struktur auf dem Bildschirm zu haben, das ist fantastisch. Wir wissen jetzt, wie das Schloss aussieht.
Aber
die Physik in einer lebenden Zelle ist extrem fehleranfällig. Ein am Computer berechneter Schlüssel kann in der Simulation noch so perfekt binden. Wenn er im Blutkreislauf von Enzymen zersetzt wird, bevor er das Schloss überhaupt erreicht, nützt uns das gar nichts.
Was mich zu einer Frage führt, die ich mir bei der ganzen Recherche unweigerlich gestellt habe.
Schieß los.
Wenn es so extrem schwer ist, diese neuen Schlüssel zu schmieden und die dann auch noch auf Toxizität zu testen, warum nehmen wir dann nicht einfach die Schlüssel, die wir schon längst an unserem Schlüsselbund haben?
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ja, in den Quellen gibt es nämlich diesen großen Block zum Thema Drug Repurposing, also dem Recycling von Medikamenten.
Genau.
Wenn ich das richtig verstehe, sucht die KI dabei nach alten, bekannten Medikamenten für neue Krankheiten. Das klingt für mich ehrlich gesagt nach dem absoluten Cheatcode für die Pharmaindustrie.
Das klingt so, ja.
Ich meine, wenn wir wissen, dass ein Asthma-Spray seit 20 Jahren auf dem Markt ist und niemanden umbringt und die KI sagt mir jetzt, hey, die molekulare Form von diesem Spray blockiert übrigens auch einen wichtigen Signalweg bei Parkinson. Dann kann ich mir doch diese ganzen 10 Jahre Entwicklung und vor allem die Sicherheitstests komplett sparen, oder nicht?
Schön wär's. Der Gedanke ist natürlich extrem verlockend. Und ja, Drug Repurposing ist ein riesiges Thema aktuell. Die KI ist hervorragend darin, die wissenschaftliche Literatur nach genau solchen verborgenen Querverbindungen zu durchforsten.
Aber es ist kein Cheatcode.
Die Vorstellung vom Cheatcode ist leider trügerisch. Was du dir sparst, ist maximal die Phase 1-Studie. Also die Phase, in der grundlegend geklärt wird, ob die Substanz an sich giftig für den Menschen ist.
Okay, das ist ja schon mal was.
Ja, das wissen wir dann tatsächlich schon. Aber, und das ist das große Aber, die Dosierung für Parkinson könnte ja eine völlig andere sein als für Asthma.
Stimmt.
Und vor allem, die Wirksamkeit für die neue Krankheit ist zu diesem Zeitpunkt reine Theorie. Du musst also trotzdem monatelange oder sogar jahrelange Phase 2 und Phase 3 Studien mit Tausenden von Patienten durchführen.
Um statistisch zu beweisen, dass das Asthmamittel wirklich Parkinson bremst.
Genau. Du startest den Marathon vielleicht bei Kilometer 10 statt ganz am Anfang, aber du musst ihn trotzdem bis zum Ende laufen.
Verstehe. Also kein Freifahrtschein, aber immerhin ein verdammt guter Startvorteil.
Definitiv.
Ein weiterer Bereich, in dem die KI ja bereits massiv eingreift, ist die sogenannte personalisierte Medizin. Bisher dachte man in der Medizin ja oft, Lungenkrebs ist Lungenkrebs und hier ist das Standardmedikament dafür. Aber die KI schreddert dieses Gießkannenprinzip gerade völlig, richtig?
Vollkommen. Krebs ist eben nicht einfach eine einzige Krankheit, es ist vielmehr ein Sammelbegriff für tausende verschiedene zelluläre Entgleisungen. Profile, um Patienten ganz gezielt zu gruppieren. Die KI analysiert die Tumor-DNA und sagt dann zum Beispiel, dieses neue Medikament wird bei Lungenkrebspatienten mit der spezifischen KRAS-Mutation zu 80% wirken.
Okay, und bei den anderen?
Bei allen anderen Lungenkrebspatienten wirkt es aber gar nicht. Und das verhindert dann, dass ein eigentlich großartiges Medikament in der Zulassung durchfällt.
Nur weil es an einer zu breit gefächerten Patientengruppe getestet wurde.
Genau. Eine Gruppe, bei der es biologisch gesehen bei vielen gar nicht wirken konnte.
Wenn ich mir das jetzt alles so anhöre, also die KI baut chemische Sätze wie ChatGPT, sie leuchtet die Proteine aus, sie recycelt alte Medikamente und personalisiert unsere Studien.
Ja, es passiert viel.
Dann frage ich mich als Zuhörer natürlich unweigerlich, warum gibt es denn überhaupt noch Krebs? Warum heilen wir Alzheimer nicht einfach in 3 Wochen? Es muss doch harte, fundamentale Grenzen geben, an denen diese Algorithmen sich aktuell noch komplett die Zähne ausbeißen.
Oh ja, diese Grenzen gibt es. Sie sind massiv und in der Fachwelt ein ständiges Diskussionsthema. Das erste fundamentale Problem ist die Datenqualität. Wir fassen das oft unter dem Motto Garbage in, Garbage out zusammen.
Also wenn Müll reingeht, kommt auch Müll wieder raus.
Genau. Die KI kann nur Gesetzmäßigkeiten aus den Daten lernen, die wir ihr auch zur Verfügung stellen. Und wenn unsere historischen klinischen Daten oder die Genomdaten fast ausschließlich von weißen, männlichen Patienten aus westlichen Industrienationen stammen, dann optimiert die KI Medikamente genau für diesen biologischen und genetischen Durchschnitt. Exakt. Und für andere Ethnien oder andere genetische Profile könnte die Wirksamkeit völlig anders aussehen. Eine KI kann fehlende Biodiversität in ihren Trainingsdaten nicht einfach herbeizaubern.
Das ist natürlich ein enormer blinder Fleck.
Absolut.
Und dann gibt es noch ein Problem, das tief in der Architektur von Deep Learning selbst steckt, oder? Die sogenannte Blackbox. Ich meine, wenn mir mein Arzt jetzt ein KI-entwickeltes Medikament verschreibt und ich frage ihn, warum genau wirkt das?
Mhm.
Und er sagt, keine Ahnung, der Algorithmus hat gesagt, das ist gut, aber der Rechenweg hat halt 5 Millionen Dimensionen. Das kann kein Mensch mehr nachvollziehen. Also da würde ich die Pille wahrscheinlich ungern schlucken wollen.
Und da bist du nicht allein. Genau deshalb ist Explainable AI, also erklärbare KI, derzeit das absolut wichtigste Forschungsfeld in diesem Bereich.
Weil die Patienten es fordern?
Nicht nur das. Das ist nicht nur eine Frage des Bauchgefühls von Patienten. Es ist eine harte Anforderung der Aufsichtsbehörden.
Ah, okay.
Die Europäische Arzneimittelagentur, also die EMA, und die amerikanische FDA, die winken kein einziges Medikament durch, das nur auf einer reinen statistischen Wahrscheinlichkeit basiert. Die Hersteller müssen den kausalen biologischen Mechanismus beweisen.
Die KI darf also nicht einfach nur sagen, nimm Molekül X.
Nein. Sie muss einen nachvollziehbaren Graphen ausspucken, der uns ganz klar zeigt, Molekül X bindet an Protein Y, was den Rezeptor Z blockiert, wodurch die Zelle letztendlich aufhört, sich zu teilen.
Das muss man alles belegen können.
Genau. Wenn die KI den Mechanismus nicht erklären kann, ist sie für die Wissenschaft letztlich wertlos, weil sie einfach nicht überprüfbar ist.
Also bleibt die Kontrollinstanz am Ende des Tages knallhart. Das führt uns dann auch schon zur großen Zusammenfassung. Wenn wir all diese Fäden aus unserer Recherche mal zusammenziehen, wo stehen wir denn heute und wohin geht die Reise?
Wir stehen an einem Punkt, an dem KI definitiv kein experimentelles Spielzeug mehr ist. Sie ist mittlerweile fester Bestandteil der Pipelines aller großen Pharmaunternehmen.
Und die Zukunft?
Die Zukunft liegt im multimodalen Lernen. Das bedeutet, Modelle werden in Zukunft nicht nur Genomdaten oder chemische Strukturen oder klinische Arztbriefe analysieren. Sie werden all diese Datenströme gleichzeitig verarbeiten.
Wahnsinn.
Und kombiniert mit den massiven Fortschritten in der Hardwareleistung wird das die Rate, mit der wir plausible, hochsichere Wirkstoffkandidaten generieren, exponentiell steigern. Aber, und das bleibt wichtig, der Mensch bleibt als Schiedsrichter im Labor und in der klinischen Studie der unersetzliche Gatekeeper.
Weißt du, wenn ich all diese Informationen jetzt mal so sacken lasse, stell dir vor, die eigentliche Revolution ist am Ende vielleicht gar nicht nur die Geschwindigkeit.
Wie meinst du das?
Naja, es geht vielleicht gar nicht nur darum, dass wir schneller Medikamente finden. Vielleicht liegt der wahre Durchbruch darin, dass die KI uns gerade regelrecht dazu zwingt, den menschlichen Körper endlich nicht mehr als starres Lehrbuch zu betrachten.
Mhm.
Wir hören auf, in isolierten Kapiteln wie das Herz, die Lunge oder die Leber zu denken, und wir fangen stattdessen an, den Körper als das zu verstehen, was er ja eigentlich wirklich ist. Ein gigantisches, unglaublich dynamisches und hochkomplexes Datennetzwerk.
Das ist ein starker Gedanke.
Und wenn wir das knacken, verändern wir vielleicht nicht nur die Medikamente, die wir schlucken. Wir verändern fundamental, was es überhaupt bedeutet, krank zu sein. Das war's für heute mit der Künstliche Intelligenz Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über ein Like. Und wenn du den Kanal abonnierst, verpasst du keine weitere Empfehlung mehr. Schreib gerne in die Kommentare, was deine Meinung zum Thema ist. Danke fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal.